Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Barthoff.
Hallo, liebe Zuhörer und hallo, mein guter Freund Carsten.
Ja, Matthias. Mensch, ich weiß gar nicht, worüber ich zuerst sprechen soll. Sprechen wir über die vergangene Woche, über das vergangene Wochenende oder sprechen wir über das kommende Wochenende? Ich denke, beides sind absolute Highlights. Und ja, wir haben zwar Mittwoch noch ein kleines UFC-Event, aber ja, über eins der beiden Wochenenden sollten wir zuerst sprechen. Fangen wir lieber beim vergangenen an, oder?
Definitiv, das sollten wir machen. Denn ja, so spektakulär wie das letzte Jahr aufgehört hat, so hat das Kampfsportjahr 2021 angefangen, oder? War das nicht unglaublich? Mal ehrlich, oder wer da auf dem Sofa noch sitzen oder liegen konnte, der hat kein Kämpferblut, oder?
Boah, also was wir da gesehen haben, auch die ersten drei Kämpfe der Main Card, das war ja gar nicht nur Max Holloway, sondern allgemein, die Main Card war wirklich ein Traum.
Unbedingt sollte man auf jeden Fall auch das ein oder andere Wort drüber verlieren, auch wenn natürlich der Final Fight, der Main Kampf, ja, alles überragend hat. Also das, ich war wirklich sprachlos. Also ich habe auch Story gemacht nachts noch und das war kaum in Worte zu fassen, was man da an Action gesehen hat. Also ein Hollywood-Film hätte es nicht viel besser darstellen können. Und ja, vielleicht soll es einfach mal wiedergeben für unsere Zuhörer, die das nicht gesehen haben, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemand nicht geguckt hat, was da am Wochenende passiert ist im Hauptkampf.
Boah, also im Main Event hat, ja, es ist halt wieder so ein Max Holloway Ding. Wer Max Holloway gegen Brian Ortega gesehen hat, der muss dann quasi Brian Ortega mit dem Gesicht von Calvin Kattar fast schon einfach nur ersetzen. Was Holloway da am Wochenende veranstaltet hat, war wirklich brutal. Mit dem Ganzen drumherum noch. Wie er noch im Octagon brüllt, I am the best boxer. Wie er etwas zu Daniel Cormier und Co. im Octagon gesagt hat, wie er mit Calvin Kattar geredet hat, aber auch, wie viel Druck er gemacht hat. Das hat mich ein bisschen überrascht am Anfang, oder? Also ich finde, Max Holloway ging da viel aggressiver in den Kampf rein, als wir es sonst von ihm gewohnt sind. Sonst sagt man immer, Holloway ist wie so ein Wein, je länger der Kampf geht, desto besser wird er. Und jetzt aber war der ab Sekunde 1 voll drin.
Definitiv war er voll drin von der ersten Runde. Der ist abgegangen. Wie nennt man es so schön? Max Express oder was sagt er immer?
The Blessed Express.
Genau. Und man hat auch dieses Feuer gespürt, diese Aggressivität, diese Motivation, dieser Wille und gleichzeitig aber auch eine gehörige Portion Risiko, oder findest du nicht? Weil Kattar war phasenweise nicht so schlecht, wie er jetzt am Ende dann letztendlich ausgesehen hat. Weil ich finde, er hat schon die ein oder andere gute Aktion gehabt, die auch gefährlich war. Aber Max Holloway war halt wirklich on point. Er war reaktionsschnell, er war ausdauernd, er war explosiv, er war taktisch gut eingestellt. Also er hat alles mitgebracht, um hier so einen phänomenalen Kampf abzuliefern. Und nichtsdestotrotz darf man die Leistung von Kattar nicht schmälern, oder?
Ja, definitiv. Auch wenn man dazu sagen muss, ja, er hat seine Treffer landen können. Ich meine, schaut man sich einfach Holloways Gesicht von nach dem Kampf an. Aber das wird doch überschattet durch diese
natürlich
glanzvolle Performance.
Aber ich finde, er hat gerade in den ersten drei Runden seine Momente gehabt. Und ich habe schon manchmal aufgezuckt, wenn er zugeschlagen hat. Also Max Holloway ist da schon auch eine gewisse Portion Risiko eingegangen. Aber er hatte dieses gigantische, auch dieses Selbstvertrauen, dieses Gefühl, ich bin praktisch unschlagbar. Keine Ahnung, wo der es hergenommen hat. Aber das war schon beeindruckend.
Das ist das Gefühl, was ungeschlagene Kämpfer haben, bevor sie dann das erste Mal verlieren. Quasi wie ein Tony Ferguson, der danach dieses Gefühl nicht mehr hatte, glaube ich, als er gegen Gaethje verloren hat. Und Holloway, ja, der hat gekämpft, als hätte er noch nie verloren, als wäre er der ungeschlagene Champion.
Also tierisch beeindruckend, was für Kombinationen der auch geschlagen hat, was für Serien, aus was für Winkeln. Und dann zwischendurch diese Ellenbogen eingebaut oder auch diese gedrehten Sidekicks. Also Wahnsinn. Dann zwischendurch völlig überraschend wieder ein Highkick, ein Roundhouse-Kick eingebaut. Also das war wirklich schon, was das Kämpfen im Stand betrifft, ein Augenschmaus. Wirklich spektakulär. Und wer den Kampf noch nicht gesehen hat, muss es auf jeden Fall machen, auch wenn er weiß, wie der Kampf ausgeht. Ich habe jetzt schon mit ein, zwei Kampfsportlern und Kampfsportfans gesprochen. Die haben mittlerweile den Kampf schon dreimal geguckt.
Ja, wirklich ein geiles, geiles Ding. Co-Main Event hatten
ja,
wir.
Moment. Denkst du, bevor wir da.
Ja.
Denkst du, warum? Ich mache mir die ganze Zeit Gedanken darüber, warum war ein Keita so unterlegen und ein Max Holloway so stark? Ich meine, ich habe das bei mir schon beobachtet. Ich hatte auch Kämpfe, wo ich einfach Gegner hatte, wo irgendwie alles funktioniert hat und es lief irgendwie. Und obwohl der Gegner eigentlich ein sehr starker Gegner war, war der irgendwie maßgeschneidert für mich. Und ich hatte diese Sicherheit und konnte einfach irgendwie alles machen und alles hat funktioniert. Das war einfach manchmal so gegeben. Das waren einfach Gegner und Tage, die haben einfach zu 100% gepasst. Und dann hast du wieder andere Gegner, die du viel schlechter einschätzt, wo du das Gefühl hast, den müsste ich eigentlich locker wegputzen und der auch technisch gar nicht so gut ist. Und trotzdem kommst du mit dem Gegner nicht klar, weil er irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist manchmal ganz komisch. Was denkst du, woran es gelegen hat, dass wir diesmal so eine dominante Performance von Max Holloway hatten?
Ich denke nicht, dass Calvin Keita schlechter war als sonst. Calvin Keita hat ja auch gegen Zabit zum Beispiel verloren. Ich denke, Max Holloway hat einfach wieder gezeigt, wer er ist. Der Max Holloway, der zweimal gegen Jose Aldo gewonnen hat. Der Max Holloway, der den zweiten Fight gegen Volkanovski fast gewonnen hat. Das heißt, vielleicht haben wir uns auch ein bisschen ja, von diesem 4 Niederlagen aus den letzten 5 Kämpfen oder, nee, 3 Niederlagen aus den letzten 4 Kämpfen war das, meine ich. Vielleicht haben wir uns davon auch ein bisschen täuschen lassen. Und auch der Fight gegen Dustin Poirier. Man muss dazu sagen, das war Punkt 1, nicht Holloways natürliche Gewichtsklasse. Und Punkt 2 hat Holloway auch da einen wahnsinnig guten Fight abgeliefert gegen Dustin Poirier. Und Calvin Keita ist einfach kein Championship-Material. So doof es klingt. Ja, er hat gegen Jeremy Stephens gewonnen, aber gegen Zabit zum Beispiel hat er verloren. Vielleicht war Keita auch ein bisschen überschätzt worden, auch wenn das jetzt hart klingt.
Ja, möglich. Möglich. Ich meine, irgendwelche Gründe muss es ja haben, dass ein Max Holloway so dominant so eine Nummer abziehen konnte. Und ja, letztendlich war es eine Zerstörung, eine Vorführung. Auch wenn ich anfangs gesagt habe, dass Keita auch gute Momente hatte, auch Treffer gelandet hat, war es letztendlich doch so, dass gerade zum Ende hin ein Max Holloway wirklich unheimlich präzise und dominant das Ding nach Hause gefahren hat. Man hat ja auch gesehen, wie mutig der war. Mich haben Leute angeschrieben auf Instagram, was ich darüber denken würde, dass er die Hände runtergenommen hat. Er hätte da doch noch riskiert, den Kampf zu verlieren. Ich sage, ja, natürlich geht man ein gewisses Risiko ein, aber wenn man in diesem Kampftunnel drin ist, dann macht man solche Sachen. Und wenn man die Runden hinter sich hat, man fühlt sich irgendwann unbesiegbar, man fühlt sich so gut, und dann macht man das einfach. Man denkt vielleicht auch nicht drüber nach. Das ist schwierig nachzuvollziehen für Außenstehende, die dann zuschauen und sich denken, warum geht er jetzt ein Risiko ein? Aber Fighter sind so, und nicht alles lässt sich einfach so on point erklären, oder?
Ja, das stimmt. Definitiv. Ja. Mensch, aber was meinst du eigentlich? Wie soll es jetzt weitergehen?
Ja, das ist die große Frage. Ich meine, das war ein Spitzenkampf, aber der Kampf hat natürlich keinen von beiden in irgendeiner Art und Weise geholfen. Ich denke mal, sie werden beide ihr Ranking behalten. Max Holloway ist eh auf 1 schon die ganze Zeit gewesen. Also eigentlich ist Max Holloway nur ein Risiko eingegangen. Und wir haben ja schon sehr oft auch negativ darüber gesprochen, dass Kämpfer so ein Risiko eingehen, weil es aber noch hinten losgehen kann. Siehe ja. Tony Ferguson. Und das hätte natürlich auch bei einem Max Holloway passieren können. Nicht auszumalen, was los gewesen wäre.
Boah, ja.
Max Holloway das Ding verloren hätte gegen einen auf 6 gesetzten Kevin Cater. Also auch an der Stelle hat Max Holloway, auf Deutsch würde man sagen, er hat Eier bewiesen. Er hat wirklich Mut gezeigt, diesen Kampf anzunehmen, weil rein theoretisch hat er ja nichts davon. Außer Geld. Klar, logisch, verstehe ich. Aber es bringt ihn nicht näher an den Rückkampf mit Volkanovski, wobei er sich vielleicht gedacht hat, wenn ich jetzt richtig abliefere und der ganzen Welt inklusive Dana White zeige, wie gut ich bin, dann müssen die mir früher oder später wieder einen Kampf geben. Vielleicht hat er so gedacht, aber letztendlich war es immer noch ein Risiko für ihn.
Ich denke schon, dass du recht hast. Ich denke aber, Holloway wusste auch, okay, er wird vermutlich, wenn er den Kampf gewinnt, nicht noch großartig kämpfen müssen, um den Titelkampf zu kriegen. Ich denke, wir sehen jetzt Ende März Volkanovski gegen Ortega und der Sieger trifft dann auf Holloway. Für mich ist das schon dingfest. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die UFC da was anderes machen wird.
Also ich vermute es auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Holloway jetzt direkt einen Kampf gegen Volkanovski bekommen sollte. Man wird erst den Kampf gegen Brian Ortega machen. Und dann wäre es natürlich für alle Fight-Fans zu wünschen, hört es jetzt doof an, aber dass Brian Ortega gewinnt. Weil dann hätten wir eine Konstellation, die so viel Spannung und so viele Möglichkeiten verspricht, da brennt dann die Luft in der Gewichtsklasse. Ortega gewinnt und wir wissen ja alle, was Max Holloway mit Brian Ortega gemacht hat.
Ja.
Ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich. Ich schätze Volkanovski als zu stark ein. Aber es könnte ja zum Beispiel passieren, dass Brian Ortega es schafft, einen Volkanovski zu Boden zu bringen. Und Brian Ortega ist ein unheimlich guter BJJ-Kämpfer am Boden. Da wäre es durchaus möglich, dass der eine Submission schafft. Wäre nicht abwegig.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, Volkanovski ist da zu stark. Aber lass uns darüber ein anderes Mal sprechen, wenn die Dinge dingfest sind. Lass uns
Was ich auch noch interessant fand, ja, dass Max Holloway nach der Performance sich ja sofort ins Gespräch gebracht hat für das nächste Wochenende, auf das wir in unserem Podcast heute auch noch kommen werden.
Ja, das aber stimmt.
Leute, wenn da jemand ausfällt am Wochenende und wir sprechen von keinem Geringeren als Conor McGregor und Dustin Poirier, hat er gesagt, ey, ich bin zwar noch ein bisschen Matsche im Gesicht, aber ich würde am Wochenende wieder kämpfen.
Ja, ist natürlich die Frage, ob er es wirklich machen wird. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er es macht, aber ja, die UFC hat ja den Ersatz bereits. Weißt du ja, im Co-Main.
Ja, Chandler und, aber gut. Was, eine Sache vielleicht noch, das haben mich auch viele gefragt, auf Instagram habe ich eine Story gemacht und haben mich auch viele angeschrieben. Und vielen Dank übrigens dafür, also schreibt ruhig, wenn ihr Fragen habt, sehr gerne. Hätte man den Kampf eher abbrechen müssen? Für viele war das zu blutig, zu extrem. Schlecht für den Sport. Die Ringecke hätte, die Ecke von Cater hätte abbrechen müssen, der Kampfrichter hätte abbrechen müssen. Also kurz und knapp meine Meinung, ich finde, so wie es gelaufen ist, ist es in Ordnung. Es ist immer schwierig für die Ecke, seinen Kämpfer rauszunehmen. Ich glaube, der Trainer, der Coach, die können das nochmal besser beurteilen als wir Zuschauer. Weil die haben ja nochmal die Kommunikation zu ihrem Athleten, sprechen auch in der Pause mit ihm. Und Cater hat eigentlich einen wachen Eindruck gemacht. Nicht so extrem wie bei Tony Ferguson, wo man wirklich das Gefühl hatte, der ist schon auf einem anderen Planeten. Bei Cater hatte ich schon das Gefühl, der ist noch voll dabei. Und dann haben halt viele geschrieben, ja, wenn man dann sieht, dass man den Kampf eh nicht mehr gewinnen kann, Leute, man kann nie wissen, ob man den Kampf nicht mehr gewinnen kann. Wir haben auch schon Kämpfe gehabt, und da würde Carsten mit Sicherheit Beispiele nennen können, die in der letzten Runde, in den letzten Sekunden entschieden wurden. Ich könnte auch ein paar Beispiele nennen. Fällt dir was ein?
Overeem gegen Rosenstruik oder Jair Rodriguez?
Derek Lewis gegen Volkanov?
Volkov.
Volkov, genau.
Ja, genau. Overeem gegen Rosenstruik, Korean Zombie gegen Jair Rodriguez mit dem Ellbogen da in der letzten Sekunde. Also da gab es einige.
Ganz, ganz viele Beispiele und kein Kämpfer möchte der Chance genommen werden, das Ding noch rumzureißen, auch wenn er mit Punkten so weit hinten liegt. Deswegen, ich kann es verstehen, dass der Kampf weitergelaufen ist. Und Calvin Kattar ist danach im Interview auch ja, bei Sinnen gewesen. Natürlich kann man nie ausschließen, dass durch die vielen Treffer da irgendwas am Kopf passiert. Aber das ist letztendlich ein Risiko, dass jeder Boxer, jeder Kampfsportler mit jedem Kampf eingeht, den er da macht. Das ist halt leider die Gefahr beim Profikampfsport.
Ja, das stimmt. Ich denke aber auch nicht, dass man ihn hätte früher abbrechen sollen. Ich fand das in Ordnung.
Ich habe zwischendurch gezuckt und dachte, Herb Dean würde dazwischen gehen. Aber hat er nicht gemacht. Und eigentlich, wie gesagt, bin ich auch ganz zufrieden, so wie es jetzt gelaufen ist. Also vollkommen okay. Ich hätte nicht abgebrochen. Und auch als Trainer hätte ich ihn nicht rausgenommen. Hätte ich nicht gemacht.
Jo. Hatten wir noch was auf der Maincard, was wir kurz ansprechen sollten?
Ja, natürlich hatten wir was auf der Maincard.
Ja, wir hatten den einen oder anderen Knockout, muss man dazu sagen. Joaquin Buckley, ja, hat diesmal leider nicht den Knockout des Monats gelandet, sondern ja, hat ihn kassiert.
Sehen, wie, genau, wie schnell sich so ein Blatt wenden kann. In einem Einkampf bist du noch King of the Ring, machst einen der spektakulärsten Knockouts, die man sich vorstellen kann. Und im nächsten Kampf gehst du selber ganz, ganz böse K.O. Hätten wahrscheinlich die wenigsten mitgerechnet.
Ja, mit dem brutalen Kick, den sein Gegner da landen konnte.
Ja.
Von Sinibiu, überraschend, auch verloren. Auch
ja,
ausgenockt worden.
Da hatten wir im letzten Podcast drüber gesprochen, kannst du dich daran erinnern,
ja,
dass wir uns gewundert hatten, warum der so lange nicht gekämpft hat. Und es war tatsächlich wohl aus gesundheitlichen Gründen. Und ich denke, hier haben wir halt echt das Problem, ja, wie ne, sagt man so schön, Ringrost gehabt. Es ist halt nicht so einfach, wenn du so lange raus bist, da wieder reinzukommen, da anzuknüpfen, wo du früher angeknüpft hast. Er war auch ein bisschen zögerlich, er war nicht so explosiv in seinen Bewegungen, also als hätte er noch so ein bisschen Distanzprobleme, war ein bisschen zurückhaltend. Das war nicht so der Kämpfer, den man früher kennt. Und sein chinesischer Konkurrent, die Triangel, nee, wie heißt er? Jing Lang, Jing Jing Zhong. Der hat es nicht voll ausgenutzt. Also, hartes Ding. Das wirft einen natürlich zurück. Und ich bin mal gespannt, ob der nach so langer Verletzungspause, nach so einem harten K.O. nochmal wirklich anknüpfen kann an seiner guten Karriere, die er vorher hatte.
Ja, da dürfen wir wirklich, ich denke nicht. Also, ich denke, nee, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Ist halt hart, aber ja, so ist das Fight Game.
Karriere unter Umständen. Ich meine, wir wollen nicht ganz abschreiben, es war jetzt der erste Kampf nach 2-3 Jahren wieder. Aber das wird schwer. Das wird ganz schwer, nach langer Verletzung und so einem K.O. wieder zurückzukommen. Schaffen die wenigsten.
Ja.
Und ach so, wir hatten ja noch Matt Brown gegen Carlos Condit.
Ja, Matthias, du als Fan von diesen UFC-Legenden, wie fandest du den Fight?
Ja, ich bin einfach Fan, deswegen habe ich dir ja schon oft erzählt, weil ich die schon so lange begleite, so viele Kämpfe von denen gesehen habe und natürlich auch Condit in seiner Bestform gesehen habe. Das war ein solider Kampf, aber das war jetzt auch nichts Neues. Also man hat deutlich gesehen, wenn man beide Kämpfer kennt, da hat sich jetzt auch nichts weiterentwickelt, wie auch, wenn man so lange im Business ist und schon 40 Jahre ist, was soll da noch kommen, was man in den Jahren vorher im Training nicht umgesetzt hat, wie soll man das jetzt im Alter noch im Training umsetzen? Das ist meistens nicht zu erwarten, dass sich da nochmal ein Kämpfer verändert oder verbessert. Auch ein Maurice Shogun Rua, der kämpft noch den gleichen Stil wie vor 10 Jahren, oder? Da hat sich nichts dran geändert. Da sind immer noch die gleichen Bewegungen und das reicht halt irgendwann nicht mehr aus. Das war ein solider Kampf, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Aber das ist jetzt bei den beiden auch nur noch Geld verdienen. Also die Karriere wird da ja die UFC nicht mehr stark beeinflussen. Es ist schön, da nochmal zuzuschauen, guter Kampf. Aber ja, wie gesagt, das nähert sich jetzt dem Karriereende.
Ja, denke ich auch.
Gut. Also Carlos Condit kann jetzt mit der Performance keinen erschrecken. Also da.
Ja, das, wer weiß, vielleicht war es ja auch sein letzter Fight.
Möglich, möglich.
Matthias, wird es Zeit, über das kommende Wochenende zu sprechen?
Nee, eigentlich nicht. Weil eigentlich haben wir ja vorher noch ein Event.
Ja. Ich frage mich da immer, wie viele Leute kennen auch die Kämpfer, die da drauf sind und wie viele sind auch gehypt. Keiner redet über Michael Chiesa versus Neil Magny, sind wir mal ehrlich.
Die tun einem ja schon ein bisschen leid, oder?
Ja, ich meine, im Co-Main-Event Wale Alves gegen Munir Lazzez.
Den kennen die meisten gar nicht.
Ja, also.
Mal abgesehen, ganz ehrlich, Leute, lacht jetzt, schreit jetzt oder beschimpft mich. Ich kenne die auch nicht. Also,
deshalb, Leute, guck mal, der Wale Alves hätte gegen jemanden kämpfen sollen, der hieß Christian Aguilera. Also, das wäre fast Christina Aguilera.
Christina
plus,
Aguilera.
Plus die männliche.
Ja, aber tut mir leid, aber ich kenne den jetzt nicht wirklich und ich weiß auch nicht, gegen wen der schon gekämpft hat und ja, was soll ich sagen? Und
ja, es bringt auch nichts, wenn wir jetzt auf Experte machen und die Tapology-Seite einfach ablesen. Deshalb, ja. Leute.
Die eigentlich nicht kennen, ne? Das macht.
Ihr habt Mittwoch ein UFC-Event. Michael Chiesa kennt man, Neil Magny auch, aber beide sind jetzt keine Kämpfer, mit denen man die Zukunft im Lightweight plant. Oder Welterweight, meine ich, sind die beiden. Deshalb, ja. Um 18 Uhr übrigens. Morgen um 18 Uhr. Also Mittwoch um 18 Uhr läuft das schon.
Das ist echt früh. Ja, das ist gewohnt, aber dadurch, dass sie ja in Abu Dhabi kämpfen, ist das möglich. Aber gut, vielleicht, weil es so früh ist, wird der ein oder andere so nach der Arbeit nach Hause kommen und denkt sich, komm her, jetzt eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen und in ein paar Minuten schaue ich mir dann UFC an. Also ich werde es mir anschauen, ich werde es aber auch nicht um 18 Uhr live schauen können, weil ich da noch am Arbeiten bin.
Jo, dann würde ich sagen, springen wir zum kommenden Wochenende UFC 257 im Main Event Conor McGregor versus Dustin the Diamond Poirier. Boah, fangen wir mal ganz unten bei den Prelims an. Wir haben Nasrat Haqparast gegen Arman Tsarukyan. Geiler Fight, freue ich mich drauf. Tsarukyan, starker Grappler. Wird ein spannendes Ding, Knockout Power versus Ring. Ich hoffe, Nasrat macht das. Ja.
Ja, Nasrat ist immer brutal, weil der halt einfach diese Knockout-Schläge drauf hat. Spektakulärer Kämpfer. Und da macht es auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Nur ich sehe halt das Problem, die wenigsten werden halt den Kampf sehen können, weil der kommt halt nicht auf die Zone, oder?
Ja, der läuft auf dem Fight Pass.
Ja, den haben, glaube ich, nicht so viele Zuhörer, Fans von uns, oder?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich werde mir den Kampf natürlich anschauen.
Ja, definitiv. Mensch, UFC, ich bin wirklich total gehypt. Ich schaue mir hier auch gerade die Fightcard an und alles. Und im Main Event, auf der Main Card ist der erste wirklich spannende Fight. Dann Otman Azaitar gegen Matt Frivola. Matt Frivola kenne ich nicht. Otman Azaitar, ja, meine Prognose lautet, Sieg durch Knockout einfach.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also Otman ist eine Killermaschine, hat auch einen super Kampfrekord aktuell. Das heißt, der kann noch richtig weit kommen und durchstarten. Hat in seinen letzten Kämpfen eigentlich immer überzeugt, immer durch K.O. gewonnen. Also das ist so einer, mit dem will ich auch kein Sparring machen. Ich glaube, wenn der dir eine ballert, der hat richtig Dampf auf dem Kessel. Und wie gesagt, die letzten Kämpfe alle durch Knockout gewonnen. Unheimlich explosiv, aggressiv, on point. Gute Technik, also auch ein guter Techniker. Und das wird, das wird gut für ihn, sich bei so einem Event präsentieren zu können. Das kann wirklich nochmal einen Schub geben für seine Karriere, weil ich denke, auf diese Main Card sind unheimlich viele Augen gerichtet. Also ganz, ganz wichtiges Ding für ihn. Und deswegen können wir nur hoffen, dass er da auch so dominant kämpft und genauso überzeugt wie in seinen vorangegangenen Kämpfen.
Ja. Dann würde ich sagen, springen wir gleich sogar mal zum Co-Main-Event. Und das ist definitiv eines der größten Highlights auf dieser Main-Card. Michael Chandler gibt sein UFC-Debüt und trifft auf die Nummer 6 im Lightweight Dan Hooker. ich bin ehrlich, ja, wir kennen Michael Chandler, wir kennen aber auch Michael Chandlers Kinn und wir wissen, dass Michael Chandler schon mal ausgenockt worden ist. Wir kennen seine Power und ja, wir kennen auch seine Fähigkeiten als Ringer. Ich sehe aber einen Dan Hooker definitiv vorne. Er ging 5 gute Runden gegen einen Dustin Poirier, hat diesen Kampf nicht verkackt oder sowas, sondern er hat da schon solide gekämpft. Nun trifft er auf Michael Chandler. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Dan Hooker Michael Chandlers Hype-Train sehr, sehr, sehr schnell entgleisen lässt in diesem Kampf.
Also wir sprechen hier natürlich vom Bellator-Champion, der unter anderem auch Benson Henderson geschlagen hat. Also auch ein ehemaliger, sehr guter UFC-Kämpfer-Champion. Aber er hat auch schon seine Niederlagen, da hast du vollkommen recht. Und wenn man sich die Kämpfe von Dan Hooker anschaut, der hat halt schon ganz andere Granaten gekämpft. Und ich weiß nicht, ob Chandler wirklich auf dem Niveau mitmachen kann. Gut, Hooker hat seinen letzten Kampf verloren gegen Dustin Poirier, aber wir erinnern uns, das war ein richtig geiler Fight. Ein richtig geiler Fight. Und auch ein knappes Ding. Hätte unter Umständen auch für Dan Hooker ein Sieg werden können. Aber schaut man sich die Kämpfe an, die er gemacht hat, er hat dann wirklich schon Top-Leute gekämpft. Unter anderem auch in Gilbert Burns, der auch demnächst im Titel kämpfen wird. Also das wird nicht einfach für Chandler. Und trotzdem, Chandler ist für mich deswegen nicht zu unterschätzen, weil er mit vielen anderen sehr guten UFC-Profis halt zusammen trainiert, Sparring macht und so weiter. Deswegen denke ich mal, er ist diesen Level gewöhnt. Also es wird nicht ganz so überraschend für ihn sein. Für manche Kämpfer, die wechseln von einer anderen Organisation in die UFC, die stehen erstmal wieder Ochs vom Berg, wenn sie merken, was hier dann doch nochmal geleistet wird und wie gut die Leute hier sind. Ich denke, er wird da das Problem nicht so haben, deswegen wird er auch relativ selbstbewusst sein. Dennoch schätze ich auch ein, dass Dan Hooker der bessere Kämpfer ist und eigentlich auch gewinnen sollte.
Ja, wir beide gehen jetzt von einem Sieg für Dan Hooker aus. Ich würde sagen, wir sprechen gleich über das Main Event und danach sprechen wir erst über das, was kommt danach. Weil, klar, ich kann jetzt fragen, was passiert dann mit Dan Hooker, aber dann müssen wir auch darüber sprechen, wer dann der Sieger wohl wird von McGregor vs. Poirier. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir da auch gleiche Ansichten haben. Matthias, sollen wir uns mal an das Main Event wagen?
Ja, aber nicht missverstehen, es wird kein einfaches Ding für Dan Hooker. Also ich glaube, den Chandler sollte man nicht unterschätzen. Und ich kann halt sein Fight-IQ kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Wenn er so doof ist, auf gut Deutsch, und lässt sich da auf einen Boxkampf ein, dann denke ich mal, dass er das Ding eher verlieren wird. Wenn er sein Ringen gut umsetzen kann, dann musste man halt mal schauen, wie gut sein Ringen wirklich ist, weil in der Vergangenheit bei Bellator musste er das gar nicht so oft einsetzen. Da ist er auch sehr oft mit seinen Striking gut vorangekommen. Deswegen, ich würde trotzdem sagen 70-30 Hooker. Und jetzt, wie du schon sagst, ist natürlich dann die Frage, was passiert im Main Event?
Ja, im Main Event trifft Conor McGregor zum zweiten Mal auf Dustin the Diamond Poirier. Und ja, es ist endlich soweit, das ist kaum zu glauben. Ne? Also es ist so ein bisschen diese McGregor Fight Week, wenn man tatsächlich über einen Fight von ihm spricht, ist immer so ein bisschen anders als sonst, finde ich. Ich finde, McGregor-Kämpfe sind einfach ein bisschen was anderes. Weißt du, was ich meine?
Ja, vielleicht nicht der Kampf an sich, aber das Ganze drumherum. Dieser Hype um einen Conor McGregor ist halt einfach enorm. Kann man auch nicht vergleichen mit einem Khabib oder einem Adesanya oder einem John Jones. Conor ist, was diesen Hype betrifft, dieses Medieninteresse, diese Aura, dieses Spezielle betrifft, da ist er einfach nochmal eine Schippe obendrauf. Vielleicht nicht kämpferisch, da kann man natürlich seine Einwände bringen. Aber was die Personality betrifft, der Bekanntheitsgrad und alles, was damit verbunden ist, spielt er einfach in einer anderen Liga als alle anderen Athleten.
Ja, das stimmt. McGregor Fight Week ist einfach geil. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir ein wenig über den Fight. Ich denke, das wird ein Striker vs. Striker-Duell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden jetzt groß ringen werden. Und ich habe das oft gesagt, ich kann das auch relativ kurz halten, im Stand wird McGregor von niemandem besiegt. Das mag jetzt blöd klingen, aber die Leute vergessen, wie stark ein Conor McGregor ist und wie gut er im Stand ist. Ja, er hat gegen Khabib verloren und das auch sehr eindeutig. Khabib ist nun mal der beste Ringer der UFC. Aber außer Khabib wird McGregor in meinen Augen von keinem besiegt. Und klar, was mit Charles Oliveira ist, ist wieder ein anderes Thema. Aber Dustin Poirier Striking wird nicht reichen, um Conor zu besiegen.
Ja, auf den ersten Blick stimme ich dazu. Ich bin halt immer noch hin und her gerissen, wie ernst ein Conor McGregor diesen Fight nimmt. Alle erzählen natürlich, er wäre so fit wie noch nie. Er hätte sich super vorbereitet. Er wäre in der Form seines Lebens. Hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn da irgendjemand irgendwas anderes sagt. Und nichtsdestotrotz ist er der Alte. Hat er noch den Biss, so 100% abzuliefern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wie du schon sagst, im Stand hat er halt auch diese Knockout-Power. Dustin Poirier ist, glaube ich, nicht so der Knockouter. Er geht dann auch mehr über die Menge der Schläge, also eher über die Quantität der Schläge. Conor hat schon in seinem Striking eine sehr hohe Qualität, eine sehr hohe Präzision. Er hat auch die spektakuläreren Bewegungen drauf und schafft dann schon mal eher, die Leute auch auszunocken. Jeder kennt das aus der Vergangenheit. Man wirft ihm natürlich vor, dass er konditionelle Mängel hätte, wobei auch das immer wieder relativ zu betrachten ist. Wenn jemand sehr explosiv ist, mit hohem Speed arbeitet, dann ermüdet er natürlich auch schneller, keine Frage. Und diese Ermüdung hat er, aber in der Vergangenheit hat er auch da nicht so schlecht ausgesehen. Man muss immer bedenken, was er für ein Speed fährt, wie viel Druck er in die Schläge reinmacht, was er für eine Kampfart halt auch hat. Die ist halt sehr explosiv und schnell und das kostet halt viel Energie. Und er hat gegen einen Khabib in der vierten Runde noch gekämpft. Er hat gegen Nate Diaz 5-Runden-Kampf gemacht. Also auch da, auch wenn es von hinten raus immer ein bisschen eng wurde, aber trotzdem hat er die Zeiten geschafft. Jetzt ja, hier wird das natürlich letztendlich so seine Achillessehne bleiben. Und deswegen, wenn er den Knockout nicht früh schafft, dann denke ich, wenn es über die Decision geht, über die Zeit, gewinnt Dustin Poirier.
Puh. Ja, ich muss dazu sagen, in der dritten Runde gegen Khabib war die Luft raus. Wenn nicht sogar in der zweiten. Also das war konditionstechnisch eine Nullnummer. In der ersten Runde war Conor gut, auch was die Takedown-Verteidigung anging. Aber die dritte Runde, die war sehr, sehr langsam, finde ich.
Ja gut, so gesehen. Aber der Khabib hat natürlich auch diesen enormen Druck. Und ja, wenn du natürlich dann ein Standkämpfer bist und zu Boden gebracht wirst, dann wirst du natürlich relativ schnell konditionell zerschlagen. Das ist halt ein Problem, halt, weil auch Khabib halt diese permanente Kontrolle am Boden hat und dich damit extrem müde macht. Ja, aber dann wären wir ja doch wieder bei dem Problem, was ich eben angesprochen hatte, dass man halt nicht sicher sein kann, wie er in den fortgeschrittenen Runden, in den Championship-Runden performen kann, ob es reicht. Wie gesagt, er hat schon mehr als 2 oder 3 Runden gemacht, waren dann auch nicht so überragend, aber er hat sie gemacht. Man kann halt auch so einen Athleten immer schwer umstellen. Also sehen wir als Beispiel einen Max Holloway, der diese hohe Frequenz gehen kann und überhaupt nicht müde wird. Den kann man aber auch nicht zu einem Kämpfer machen wie Conor McGregor, der diese Explosivität, dieses Timing, diese Knockout-Power hat. Also man kann meistens nur eine Schiene fahren. Beides in einem zu vereinen, ist doch schon sehr, sehr schwierig. Deswegen ist natürlich so ein Ermüdungsfaktor dann, ja, manchmal einfach auch, die sind ja nicht blöd im Trainingscamp von Conor. Die wissen doch auch, wie es funktioniert. Aber hier sehe ich halt dann doch die Vorteile bei Dustin Poirier. Wobei ich da nicht mir vorstellen kann, dass der es schafft, einen frischen Conor McGregor in der ersten, zweiten Runde K.O. zu schlagen. Das sehe ich auch nicht. Da sehe ich die größten Risiken. Wenn der Conor da eine Serie abfeuert, dann ist halt Schluss, erste oder zweite Runde. Dann die dritte Runde wird für mich entscheidend. Da könnte es dann kippen. Und sollte es über die dritte Runde hinausgehen, dann denke ich, dass Dustin Poirier gewinnt.
Ui, das ist ja mal eine spannende Prognose. Boah, also ich stimme dir schon zu. Ich denke auch, Poiriers größter Vorteil ist seine Ausdauer. Ich denke, das wurde ja auch sehr oft erwähnt, Poirier gegen Hooker, Poirier gegen Holloway. Poirier hat einfach einen unfassbaren Gastank, aber ich denke nicht, dass Poirier diesen Sturm zu Beginn schaffen wird. Ich denke tatsächlich, McGregor wird Poirier innerhalb der ersten zwei Runden finishen. Spätestens in der dritten Runde. Und wie lautet denn deine Prognose? Du sagst ja, bis dann und dann gewinnt McGregor und ab dann Poirier, aber was denkst du, wer wird's machen?
Ich weiß ja, was du tippen wirst. Und allein, ich habe jetzt letztens mit meinem Kumpel gesprochen, sehr guter Freund von mir, oder einer meiner besten Freunde, mit dem ich auch schon seit fast 30 Jahren schon Kampfsport zusammen trainiere. Und zudem habe ich gesagt, allein um den Carsten ein bisschen zu kitzeln, werde ich sagen, Dustin Poirier gewinnt nach Punkten. Decision.
Wow, okay. Ja, aber dann schickst du mir eine McGregor-Tasse zu. Wenn das passiert, dann bekomme ich die Tasse.
dann müsstest du die Tasse bekommen, ja.
Boah, das, meinst du, McGregor strikt 5 Runden gegen Poirier und verliert?
Also wenn es über die Runden geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass Dustin Poirier hinten raus nach Punkten gewinnt. Ja.
Puh. Ja, aber er hat ja auch gegen Diaz durch Decision gewonnen, ne? Muss man auch dazu sagen.
Ja, hatte ich ja eben angesprochen, wo ich dann eigentlich da gesagt habe, dass er halt auch über längere Runden kämpfen kann. Aber je länger ich über den Kampf nachdenke, da war der zwischendurch, ich glaube, dritte oder vierte Runde war er da ziemlich am Schwimmen. Dann hat er sich aber da irgendwie durchgerettet. Und zum Schluss in der fünften Runde hat er dann wieder ein bisschen Luft gehabt. Das heißt, er hatte zwischendurch den Durchhänger. Aber er ist da 5 Runden gegangen und es war kein langsamer Kampf. Also Conor hat da gegen Diaz in den ersten beiden Runden brutal Druck gemacht, auch mit viel Speed gearbeitet. Und wie gesagt, diese Art und Weise, wie Conor kämpft, das ist schon auch körperlich sehr anstrengend. Diese Explosivität, diese schnellen Bewegungen, dieser tiefe Stand, das Dynamische, auch diese Steps, das Ausweichen alles und hin und her, das kostet dann einfach viel Power und Energie. Und deswegen, das war eigentlich ein guter Kampf gegen Diaz und hat halt mal gezeigt, dass er die 5 Runden halt schaffen kann. Aber Dustin Poirier hat für mich, wie gesagt, der hat so einen Rückenwind im Moment. Der hat halt in der Vergangenheit einfach mehr gekämpft, hat unheimlich gute Kämpfe gemacht. Das Einzige, was mich jetzt bei ihm noch immer so ein bisschen, der hat ja zwischendurch auch eine schwere OP, wo er gesundheitlich angeschlagen war, aber dann gegen Dan Hooker, das lief ja vom Kampf her gut. Die Namen, die er geschlagen hat, sind halt schon echt beeindruckend. Wenn wir da an Max Holloway denken, an Justin Gaethje, Anthony Pettis, also da sind schon alle Top-Leute dabei und Conor hat in der Vergangenheit einfach wenig performt, wenig gekämpft. Und dann habe ich immer ein bisschen Angst, ob ein Kämpfer dann so extrem alles abrufen kann. Und wenn es dann über die Zeit geht, befürchte ich, wird Dustin Poirier gewinnen.
Puh, ja, schwieriges Ding, ne? Ja, prinzipiell stimmt das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über die Zeit geht, tatsächlich. Bei einem 3-Runden-Fight, ja. Ich denke nicht, dass die beiden 5 Runden gehen werden. Ich denke, McGregor beendet das Ding vorzeitig. Aber da schwebt natürlich dieses Fragezeichen drüber. Dieses Fragezeichen, wie gut ist Conor McGregor immer noch?
Und schafft er es halt, beim ersten Kampf hatte ich halt den Eindruck, da war Dustin schon gebrochen, bevor der Kampf losging. Der war einfach im Kopf drin und hat ihn da relativ leicht ausschalten können. Ich weiß natürlich nicht, wie stark er jetzt wieder im Kopf von Dustin Poirier drin ist. Dieses mentale Ding macht ganz viel aus. Man unterschätzt das, aber Kämpfe gewinnt man im Kopf, nicht mit dem Körper. Und da können wir lange darüber reden, wer jetzt die bessere Fitness hat und wer über die 5 Runden geht. Wenn du vom Kopf her deinem Gegner nicht standhalten kannst, wenn du mental nicht fähig bist, dem Gegner Paroli zu bieten, dann brichst du halt ganz schnell weg. Und da haben wir dann wieder auf der Seite den Vorteil bei Conor McGregor. Weil Conor scheint sehr selbstbewusst zu sein und scheint auch hier wieder beim 2. Kampf schon das Gefühl zu haben, er ist im Kopf von Dustin drin. Und das kann einem halt Probleme machen. Das ist halt so die Sorge, die ich bei Dustin Poirier sehe. Aber.
Boah. Ja, ich weiß ja nicht.
Na, wir wissen es natürlich beide nicht und das macht es ja so spannend.
Ja, aber ja, das stimmt.
Wir müssen uns ja irgendwie festlegen und wir können natürlich nicht beide das Gleiche tippen. Das wäre, glaube ich, für so ein Event einfach zu langweilig. Und natürlich wäre es immer auch ein Touch einfacher, sich für Conor McGregor zu entscheiden. Deswegen sage ich diesmal, irgendwas in mir macht mich so ein bisschen zitterig. Dustin Poirier gewinnt nach Decision.
Eieiei, Matthias, ja, da dürfen wir uns auch mal freuen.
Ich weiß, dass ich jetzt auch wieder viel Hate kriege von unseren Zuhörern, weil die Chance ist natürlich groß, dass die meisten einfach Conor-Fan sind. Aber es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich kein Conor-Fan bin, sondern ich versuche einfach hier ganz nüchtern mal einen Tipp abzugeben.
Ja, keine Sorge, Matthias. Habib hat ja auch viele Fans und die sind dann auf deiner Seite.
Nein, es geht ja nicht darum, hier sich einen Lieblingskämpfer auszusuchen, sondern einfach das Gefühl, was man so in sich trägt. Ne? Und das ist halt einfach so ein Gefühlsding, wo ich sage, Dustin Poirier gewinnt nach Punkten.
Gut, sollen wir jetzt schon darüber sprechen, was danach passiert? Wobei, wir haben dann nächste Woche dasselbe Thema, ne? Weil das wird dann natürlich Hauptthema sein. Weil dann wissen wir ja schon, wer gewonnen hat.
Das wird Hauptthema sein, aber ich glaube, da sollten wir heute gar nicht so sehr spekulieren. Viel interessanter wäre es nochmal, und da würde ich deine Meinung auch gerne nochmal zuhören. Khabib Nurmagomedov hat sich ja mit Dana White getroffen. Du hast auch schon das ein oder andere Video darüber gemacht auf deinem YouTube-Kanal. Und er hat dabei die Aussage getroffen, schauen wir mal, wer mich da, ja, wie kann man das übersetzen?
Beeindruckt,
wer ihn da begeistert. Und dann will er sich entscheiden, ob er nochmal kämpft. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Ja, aber was kann einen Khabib Nurmagomedov beeindrucken? Wenn Conor McGregor mit Submission gewinnt oder auf einmal anfängt zu ringen oder Was soll da passieren?
Also vielleicht das, Max Holloway.
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen von ihm, weil er ist der beste Kämpfer auf der Welt. Was soll ihn beeindrucken?
Ja, ich fand das auch so ein bisschen wischiwaschi. So, wenn ich kämpfen will, kämpfe ich, wenn nicht, dann nicht. Aber das wussten wir ja schon.
Ne? Ja, aber die Aussage, wenn mich einer der Kämpfer beeindruckt, ja, aber was sollen die jetzt machen? Sollen die sich einen Arm ausreißen und den anderen damit erwürgen? Weil er hat beide schon geschlagen. Also
naja, mit was... Ich bin mir sicher, wenn man so Masvidal Flying Knee rauspackt und dann in 4 Sekunden den Gegner ausnockt statt in 5, dann, dann ist er bestimmt beeindruckt.
Dann könnte natürlich Khabib wieder sagen, ja, ich habe nichts gesehen außer einen Schlag.
Nein, aber prinzipiell ja, ist das eine sehr ungenaue Aussage und man hält sich einfach die Option offen. Und vielleicht will er auch einfach abwarten, was mit Charles Oliveira wird, denn den hat Dana White mehrmals erwähnt.
Das stimmt, ja. Und ich denke, vielleicht ist es auch viel einfacher, als wir uns ständig Gedanken darüber machen. Ich meine, es geistert ja ständig rum. Khabib, kommt er zurück, kommt er nicht zurück. Khabib gegen GSP, Khabib dies, Khabib das. Ich denke, das ist vielleicht viel einfacher, als wir uns da das Ganze ausmalen können. Er hat im Moment keinen Bock. weiß aber nicht, ob er vielleicht irgendwann mal wieder Bock hat zu kämpfen. Es gibt ja so Phasen, wo du einfach gerade mal keine Lust hast auf irgendwas, aber nicht ausschließen kannst, naja, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal wieder Lust. Das heißt, er weiß im Moment selber nicht so richtig, was er will. Er will erstmal eine Pause, ganz klar. Aber so richtig Nein sagen und den Gürtel abgeben, das will er halt auch nicht. Deswegen, er weiß im Moment wahrscheinlich selber nicht, was er will. Er will erstmal diese Pause, hat keinen Bock im Moment zu kämpfen und wartet deswegen erstmal ab. Ich glaube, da gibt es auch gar keine tieferen Gründe oder so. Manchmal brauchen Kämpfer vielleicht einfach auch mal eine Zeit Pause.
Ja, puh. Schwierig.
Ja, weil wenn ich konsequent bin, wenn ich konsequent bin, habe ein Versprechen abgegeben meiner Mutter gegenüber oder meinem verstorbenen Vater, dann lege ich den Gürtel ab, dann mache ich Ende und konzentriere mein Leben auf andere Dinge. Aber solange ich noch solche Aussagen treffe, muss ja jeder von uns denken, naja, der hat vielleicht doch noch mal Bock zu kämpfen, nur halt im Moment nicht.
Ja, wir sind da derselben Meinung, weißt du? Also ich denke, Khabib wird nicht, ich denke nicht, dass er noch mal kämpfen wird. Denke ich nicht. Also in meinen Augen bleibt er im Ruhestand.
Ja, in meinen Augen weiß er es selber noch nicht.
Kann auch sein, dass er einfach Conor ein bisschen ärgern will und den Titel zurückhalten will. Hat das nicht McGregor auch gemacht? Und jetzt, das hat McGregor gemacht, als Khabib den Gürtel wollte. Und jetzt will McGregor den Gürtel, aber Khabib hat ihn.
Edgy Badgy, so, jetzt gibt's mal einen zurück. Ja, könnte sein. So viele offene Fragen. Ich meine, letztendlich werden wir es nie zu 100% wissen. Ich weiß halt nur auch von mir, wenn ich das Beispiel wieder nennen darf. Ich habe halt auch schon Phasen gehabt, da hatte ich einfach keinen Bock zu kämpfen. Da wollte ich erstmal einfach nur meine Ruhe haben. Irgendwie bist du dann ausgebrannt, aber du kannst nicht sagen, ich kämpfe nie wieder, sondern du hältst es immer noch mal ein bisschen offen. So war das bei mir halt auch mal phasenweise. Und dann auf einmal kriegst du wieder so einen Schub und denkst dir, Alter, jetzt habe ich wieder Bock drauf. Ich meine, Khabib ist ja jetzt auch nicht so alt, oder? Mit Anfang 30.
Er hat halt einen relativ kaputten Körper. Hat schon einige OPs hinter sich, ne? Aber schwere OPs auch.
Echt? Okay, ja. Das wusste ich jetzt gar nicht so genau.
Er wurde auch in Deutschland schon mal operiert, bei Spezialisten.
Mhm. Weißt du zufälligerweise, was für OPs?
Ich glaube, irgendwas am Rücken, ich bin mir nicht sicher.
Okay, also diese klassische Ringerverletzungen kennt man auch bei Tito Ortiz, der hat ja auch immer Probleme im Rücken. Ja. Falls der Kämpfer noch jemandem was sagt, ja. Der hat auch erzählt, dass er immer nur mit Schmerzen trainieren konnte und deswegen auch den einen oder anderen Kampf dann verschoben hat, weil er halt da echt Rückenprobleme hatte. Ich glaube, das ist ein Problem bei vielen Ringern. Und natürlich, klar, bei der hohen Belastung und wenn man ein Leben lang Profisport macht, wie ein Khabib, da bleibt es nicht aus.
Ja, dann würde ich sagen, Leute, UFC 257 läuft Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr. Das heißt, dann heißt es wieder Wecker stellen oder durchmachen. Matthias, du sagst Poirier durch Decision. Ich sag Conor in der zweiten Runde durch einen Knockout mit einer Linken, wie man Conor halt kennt. Es wird ein TKO. Das heißt, Conor wird hinterherrennen und ihn dann finishen. Und genau, ich denke, Dan Hooker finisht Michael Chandler relativ früh, vielleicht sogar in der ersten Runde. Das heißt, ja, man weiß, ich erwarte ein großes Spektakel, aber es muss nicht immer ein Knockout sein. Ich sehe mir auch gern 5-Runden-Schlachten an. Gut, Matthias.
Moment. Chandler gegen Hooker, wer gewinnt?
Habe ich ja gesagt, Hooker vermutlich in der ersten Runde.
Hooker in der ersten Runde schon?
Naja.
Na, ich schätze Hooker in der dritten Runde.
Ja, da schauen wir mal. Ne, wenn Hooker wirklich in der dritten Runde gefinisht wird, dann bekommst du eine Chandler-Tasse.
Nee, Hooker gewinnt. Ich sag Hooker gewinnt.
Ja, kriegst du raus mit einer Chandler- oder eine Hooker-Tasse.
eine Hooker-Tasse.
Genau. Okay. Gut, Leute. Ja,
mega spannend. Ich freue mich
auf die Bolle. Auf jeden Fall. Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr live auf The Zone. Matthias, Schlusswort. Du darfst.
Ja, Leute, ich kann euch nur einen Tipp geben. Macht euch richtig heiß auf das Wochenende. Schaut mal beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei. Und wo wir gerade bei YouTube sind, mein neuer Kanal ist jetzt auch online. Geht jetzt Woche für Woche mit neuen Videos an den Start. Also wer sich für Fitness, Bodybuilding, Ernährung, vielleicht mache ich auch mal Kampfsportvideos, ich habe es letztes Mal schon gesagt, interessiert, der kann gerne meinen neuen Kanal abonnieren. Und wer Carsten seinen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das natürlich unbedingt tun. Also bringt euch in Stimmung, schaut euch ein paar Videos an, schaut euch die Vorberichterstattung an, auf The Zone, auf dem Carsten seinen Kanal. Und das wird am Wochenende ein richtiges Highlight. Ich denke, wir sind alle geflasht und Samstagnacht auf Sonntag haben wir dann wieder dieses Gänsehaut-Feeling, was ich so liebe, wenn ich vorm Fernseher sitze und mir Fights reinfahre. Viel Spaß wünsche ich euch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.